Turnier in Brasilien haben wir großen Respekt vor. Ist eigentlich für eine europäische Mannschaft, auch für uns eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dort zu gewinnen.
Ich fahre dahin, um nicht Urlaub zu machen oder mir die Copacabana anzuschauen, sondern ich fahre dahin, um ein gutes Turnier zu spielen.
Die einzige Frage war und ist immer noch, wie kommt die Mannschaft mit den Bedingungen zurecht hier in Brasilien? Es ist sehr warm, es ist sehr schwül, die Anschlusszeiten sind ungewöhnlich.
Klar war es für uns auch schon so, dass wir wussten, dass in dieser Konstellation, Mertesacker, vor allem Miro Klose, aber auch Philipp Lahm, dass es dann für diese Jungs eventuell die letzte Chance ist, einen großen Titel zu gewinnen.
Die goldene Generation. Seit der Heimweltmeisterschaft 2006 trägt die deutsche Nationalmannschaft um Klose, Lahm, Khedira und Co. diesen Namen. Es ist aber auch eine Generation der Unvollendeten, denn für einen Titel hat es bis dato noch nicht gereicht. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien soll alles anders werden. Endlich will sich diese goldene Generation krönen. Das ist zumindest der Plan. Doch die Zeichen auf ein erfolgreiches Turnier stehen nicht besonders gut. Die Vorbereitung läuft schlecht. Viele Leistungsträger sind verletzt, im Team herrscht Unruhe.
2 Jahre zuvor, bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine, hat es intern gekracht. Bayern-Spieler gegen Dortmund-Spieler. Das soll zur WM natürlich anders werden. Aus einer Gruppe von Alpha-Tieren soll eine eingeschworene Mannschaft werden, die am Ende im Finale von Rio de Janeiro den lang ersehnten 4. Stern holt. Nichts anderes ist die Erwartungshaltung.
Ich bin Isabella Fischer. Heute bin ich 29 Jahre alt. Vor 10 Jahren bei der WM war ich also 19. Das Abi hatte ich frisch in der Tasche und auf der Tagesordnung, so ehrlich muss ich sein, stand bei mir erstmal Party machen. Da kam mir so ein Fußball-Großereignis wie eine Weltmeisterschaft natürlich gerade recht. Ich habe jedes Spiel der deutschen Mannschaft gemeinsam mit meinen Freunden geschaut. Wir waren echt so eine riesige Crew, 15, 20 Leute. Und ehrlich gesagt war ich an vielen Abenden auch ziemlich betrunken. Deswegen liegt ein gewisser Schleier der Erinnerungen auf diesem Turnier. Es war halt einfach so ein typischer Partysommer. Für mich war die WM in Brasilien das letzte Turnier, das so eine kollektive Begeisterung im ganzen Land entfacht hat. An jeder Ecke wurden die Spiele gezeigt, Public Viewing war das große Ding. Das hat mich an das Sommermärchen 2006 erinnert. Da war ich zwar noch viel jünger, aber diese Flaggen und die Euphorie, das werde ich nie vergessen. Jetzt wird die WM in Brasilien 10 Jahre alt. Und ich arbeite mittlerweile beim Kicker als Audioredakteurin. In diesem Podcast gehe ich auf eine Zeitreise, aber natürlich nicht alleine. An meiner Seite mein Kollege Matthias Dersch.
Ich bin heute 40 Jahre alt und damit inzwischen älter als die Spieler. 2014 war das noch anders bei meiner ersten WM als Reporter. Und die 5 Wochen, die ich damals in Brasilien sein durfte, die sind bis heute ein absolutes Highlight meines Berufslebens. Ich meine, eine WM in Brasilien. Von der Vorrunde bis zum Finale und zum krönenden Abschluss am Tag nach Deutschlands Titelgewinn gab es für mich sogar noch einen entspannten Strandtag an der Copacabana. Da gibt es schon Schlimmeres, muss ich sagen. Anders als Isa war ich die Wochen über allerdings nüchtern. Ich habe deshalb noch gute Erinnerungen an die Zeit, festgehalten auch auf vielen Fotos, die ich damals gemacht habe. Zum Beispiel während ich jeden Tag auf die Fähre zum deutschen Camp gewartet habe oder als wir in Recife fast abgesoffen wären, weil es so heftig geregnet hatte. Ich freue mich sehr darauf, noch einmal ganz tief einzutauchen in diese spannende und schöne Zeit damals.
In diesem Podcast reisen wir zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion, auf den Rängen oder auf der Bank? In den nächsten 5 Folgen bekommt ihr nicht nur eine geballte Ladung Fußballnostalgie, sondern auch viele spannende Geschichten rund um die WM 2014, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Matthias und ich haben uns durch unser Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren. Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während so einer Weltmeisterschaft.
Das ist der 4. Stern. Folge 1, die goldene Generation.
So viele gute Fußballer haben wir noch nie auf einem Haufen gehabt. Es ist die goldene Generation, aber das birgt natürlich auch die Gefahr. Die goldene Generation, die keinen Titel holt, was macht man mit denen dann? Ne? Wo steckt man die hin? Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, ne? Wenn man mit dem besten Spieler, den der DFB jemals hatte, keinen Titel holt.
Die goldene Generation. Große Worte, die Toni Schumacher, einer der weltbesten Torhüter der 1980er Jahre, Europameister und 2-maliger Vize-Weltmeister wählt, so kurz vor der WM. Er spricht ihn an, den Titel. In den Jahren vor der Weltmeisterschaft in Brasilien war die deutsche Mannschaft zwar erfolgreich, einen Titel gab es für die A-Nationalmannschaft jedoch nicht. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Es ist März 2006. 8 Jahre vor der WM in Brasilien liegt Fußball-Deutschland am Boden. Die deutsche Elf hat gerade ein Testspiel gegen Italien verloren mit 1:4. Und das nur 3 Monate vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Nicht nur die Fans sind besorgt. Wird die Heim-WM eine Blamage? Das soll auf gar keinen Fall passieren.
Das denken sich auch Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Politiker der CDU, SPD und FDP fordern sogar Bundestrainer Jürgen Klinsmann müsse vor den Sportausschuss treten und sich dort erklären. Das Spiel gegen Italien sei grausam gewesen. Klinsmann solle im Bundestag erklären, wie er die spielerischen Defizite bis zum Sommer aufholen und mit der deutschen Mannschaft Weltmeister werden möchte.
Doch das sind populistische Zitate für die Medien. Eine offizielle Vorladung für Klinsmann erfolgt nicht. Jürgen Klinsmann muss sich also nicht öffentlich erklären, sondern kann weiter sein Ding machen. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, wird die WM zu einem überraschenden Erfolg für die Gastgeber. Die junge deutsche Mannschaft spielt sich von Sieg zu Sieg.
1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Das Land wird zur gigantischen Partymeile. Überall treffen sich die Fans zu Public Viewings. An den Autospiegeln werden schwarz-rot-goldene Fähnchen angebracht. Make-up in schwarz-rot-gold ziert die Wangen. Alles ist einfach schwarz-rot-gold. Das Sommermärchen lässt eine ganze Nation vom Titel träumen. Und die Welt, die staunend auf die Gastfreundschaft und Fröhlichkeit der Deutschen blickt, zu Freunden werden.
Erst im Halbfinale ist Schluss, nach einem dramatischen Spiel in Dortmund gegen Italien. Doch das 3:1 im Spiel um Platz 3 gegen Portugal sorgt für einen versöhnlichen Abschluss. Der anschließende Empfang der Nationalmannschaft auf der Fanmeile in Berlin, der gerät zum Triumphzug.
Die neuen deutschen Helden heißen Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski. Und Erfolgstrainer Jürgen Klinsmann?
Der hört nach dem Turnier auf, reist zurück in seine Wahlheimat Kalifornien und übergibt an seinen bisherigen Co-Trainer Joachim, genannt Jogi Löw.
Was damals noch keiner ahnt, es ist der Beginn einer Ära, die ihren Höhepunkt 8 Jahre später in Rio erreichen wird.
Doch vor dem großen Triumph kommen, wie so oft, große Enttäuschung.
2008 unterliegt die deutsche Mannschaft im EM-Finale Spanien mit 0:1. Bei der WM 2010 in Südafrika ist im Halbfinale Schluss. Wieder gegen Spanien. Am Ende steht erneut der 3. Platz, diesmal durch einen Sieg über Uruguay im kleinen Finale.
Mit dabei sind Jerome Boateng, Toni Kroos, Mesut Özil, Thomas Müller, Gesichter des neuen Deutschlands, jung, unbeschwert, spielfreudig. Aber offenbar noch zu jung für den großen Wurf. Der bleibt auch bei der EM 2012 aus. Auch dort ist im Halbfinale wieder gegen Italien Schluss. Obwohl Deutschland als großer Favorit galt. Doch die Spannungen innerhalb des Kaders sind zu groß. Das Team ist keine Einheit, auch weil sich die Münchner und Dortmunder in der Bundesliga mit allen Mitteln duelliert hatten.
Unter Jogi Löw geht es bei den großen Turnieren also immer mindestens bis ins Halbfinale. Doch der ganz große Sieg lässt immer noch auf sich warten. Ist diese vermeintlich goldene Generation am Ende vielleicht doch keine?
Dabei stehen im Kader doch einige absolute Ausnahmespieler, wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Miroslav Klose. Oder Sami Khedira, Mats Hummels und Toni Kroos. Wird diese so hoffnungsvoll gestartete Generation etwa als die Unvollendete in die Geschichte eingehen? Das sind die Fragen, über die Deutschland vor dem Turnier in Brasilien diskutiert und die auch teamintern Thema sind. Nicht einmal Teammanager Oliver Bierhoff glaubt ein Jahr vor dem Turnier an einen erfolgreichen Verlauf.
Turnier in Brasilien haben wir großen Respekt vor, ist eigentlich für eine europäische Mannschaft auch für uns eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dort zu gewinnen.
Der Teammanager sagt also, er hält es für ein Ding der Unmöglichkeit, das Turnier zu gewinnen. Aufbauende Worte hören sich irgendwie anders an.
Ein Spieler, der in Brasilien seine Karriere vergolden will, ist Sami Khedira. 2007 wird er mit gerade einmal 20 Jahren Meister mit dem VfB Stuttgart. 2 Jahre später, 2009, spielt er mit der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Schweden. Er ist der Kapitän, ein Leader im Mittelfeld. Und er wird bei diesem Turnier Europameister. Im selben Jahr debütiert er in der A-Nationalmannschaft. 2012 bei der EM wird er ins UEFA All-Star-Team gewählt. Und jetzt will sich Sami Khedira auch bald Weltmeister nennen können.
Wir hatten 2 großartige Generationen, aber 2 Generationen mit viel Talent, mit viel Qualität, aber auch mit viel Leadership. Also mit vielen Alpha-Tieren, was sehr untypisch ist und sehr rar ist in dieser Fußballwelt. Und dies zusammengekommen. Deswegen, ja, 2012 haben wir es eigentlich schon reisen müssen bei der Euro. Deswegen haben wir gesagt, okay, diese Fehler, die wir 2012 gemacht haben, die dürfen wir auf keinen Fall mehr 2014 machen. Also es war Druck da, aber wir mochten das und uns hat die Rolle letztendlich auch gefallen.
Es ist der 15. November 2013 im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion. Das kennt jeder Fußballfan eher unter dem Namen San Siro. oder La Scala del Calcio, das Opernhaus des Fußballs, Heimat der beiden Clubs AC Mailand und Inter Mailand. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Italien. Es ist ein Klassiker, aber nur ein Freundschaftsspiel in diesem Fall. Beide Mannschaften sind bereits für die Weltmeisterschaft in Brasilien qualifiziert. Es geht also eigentlich um wenig. Aber dann in der 67. Minute.
Ich war total sauer, weil der Schiedsrichter mir nicht ein Foul gegeben hatte. Ich renne hinterher, will eigentlich so ein Revanche-Foul machen und merke dann in dem Moment, wo ich Pirlo eigentlich foulen will, dass irgendwas in meinem Knie nicht stimmt. Und in der Kabine, und eigentlich wussten wir es, bevor wir schon vom Stadion im Krankenwagen zum MRI gefahren sind, dass sowas kaputt ist. Und das Lustige ist, als ich locker gelassen habe und telefoniert habe, hat er praktisch diesen sogenannten Schubladentest gemacht, was er bei Müller-Wolf hat, und dann hat er gesagt, Sammy, es ist durch.
Die bittere Diagnose für Sammy Khedira: Kreuzbandriss im rechten Knie. Und das nur 7 Monate vor der Weltmeisterschaft. Für Trainer Jogi Löw ist es nicht die einzige Hiobsbotschaft vor der Weltmeisterschaft. Ilkay Gündoğan, Miro Klose, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, sogar Kapitän Philipp Lahm. Viele Schlüsselspieler haben in den Wochen und Monaten vor der WM mit Verletzungen zu kämpfen. Für Sammy Khedira ist der Traum von der WM nach dieser Verletzung ernsthaft in Gefahr.
Ich wollte und müssen nicht, aber musste auf jeden Fall die WM mitnehmen, weil ich ganz genau wusste, mit diesem großartigen Team könnte was Großartiges erreichen.
Etwas Großartiges erreichen? Ja, aber dafür muss Khedira fit werden. Er stellt sich ein Team zusammen. Er will nur die Besten. Mit einem Athletiktrainer, einem Reha-Trainer, einem Visual Coach und einem Physiotherapeuten arbeitet er jeden Tag an seinem Comeback. Er ist ehrgeizig und will keine Zeit verlieren.
Jeder Tag zählt. Also ich habe sofort gesagt, Mull, wie lange brauche ich? Wann schaffe ich es? Lothar Matthäus hat es in 5 geschafft, dann schaffe ich es in 4,5. Vollgas.
Sein Physiotherapeut ist Klaus Eder, auch Meister Eder genannt. Seit 1988 ist er Teil der medizinischen Abteilung des DFB. Franz Beckenbauer hatte ihn damals geholt. Und danach war er bei 15 internationalen Turnieren der Fußballnationalmannschaft im Einsatz. Der heute 70-jährige Eder hat in seiner Karriere nicht nur Lothar Matthäus, Andreas Brehme und Matthias Sammer durchgeknetet. Er hatte auch ein paar andere bekannte Namen auf seiner Massagebank liegen. Usain Bolt etwa, Boris Becker oder U2-Sänger Bono. Jetzt aber ist erst einmal Sammy Khedira dran. Wir haben es ja gerade gehört, Lothar Matthäus war nach seinem Kreuzbandriss nach 5 Monaten wieder fit. Sammy Khedira will es in 4,5 schaffen. Aber wie lange braucht man überhaupt normalerweise, um sich von einem Kreuzbandriss zu erholen?
Also wenn man ganz vernünftig ist, dann sollte man sich bestimmt 7, 8, 9 Monate Zeit nehmen. So lange ist einfach die Heilungsphase, die Ligamente oder das Bindegewebe braucht. Aber natürlich, wenn man gut trainiert ist, einen guten Muskelmantel hat und das Knie stabil ist, frühzeitig stabil ist, und das sind ja Gott sei Dank bei den Topsportlern der Fall, dann kann das, wenn man beim Sammy Khedira gesehen hat oder früher schon bei Lothar Matthäus, nach 4 bis 6 Monaten wieder auf dem Platz stehen. Aber ich sage ganz deutlich, das ist nicht zu empfehlen.
Also, liebe Zuhörer, der Star-Physio sagt, bitte nicht nachmachen. Aber die gute Nachricht für Sammy Khedira lautet trotzdem, ausgeschlossen ist eine Rückkehr vor der WM nicht.
Nein, wir waren schon guter Hoffnungen, weil Sammy Khedira natürlich sehr diszipliniert war. Und auch wir von unserer Seite alles getan haben, was möglich ist.
Wichtig in so einer schweren Phase ist natürlich auch der Kopf, das richtige Mindset und das richtige Umfeld. Auch von seinen Trainern bekommt Khedira viel Unterstützung.
Ich habe daran geglaubt, dass ich Teil des Teams sein werde. Ich hatte auch den Support von Jogi Löw, der sofort gesagt hat, ich warte bis zum letzten Moment, was mir nochmal so eine extra Motivation gegeben hat. Ancelotti, mein damaliger Trainer bei Real Madrid, der mich die ersten 8 oder 9 Tage jeden Morgen um 9 Uhr angerufen hat. Sammy, como estás? Wie geht es dir? Und ich denke so, hey, reicht doch jetzt irgendwann mal, kümmere dich um deine Mannschaft. Also ich habe so viel Liebe bekommen und so viel Zuspruch und so viel Power, dass ich dann eigentlich sofort gesagt habe, ich muss es schaffen.
Während Sammy Khedira Anfang 2014 also an seinem Comeback arbeitet, war ich noch nicht beim Kicker, sondern bei einer Dortmunder Tageszeitung angestellt und habe als Reporter hauptsächlich über Borussia Dortmund berichtet. 2012 durfte ich auch schon von der EM berichten, aber eine Weltmeisterschaft hatte ich noch nie begleitet. Die Erlaubnis zu bekommen, zu einer WM zu fliegen und dann auch noch nach Brasilien, in ein Land, wo ich bisher noch nie war, das war damals wirklich eine sehr große Sache für mich. Ich war ja noch keine 30 Jahre alt damals. Verbunden aber auch mit einer großen Verantwortung, die ich gespürt habe. Denn natürlich kostet so eine Reise auch eine Menge Geld und ich wollte das Vertrauen zurückzahlen.
Das wollten natürlich auch die Kollegen beim Kicker. Die Planungen für eine Berichterstattung zu einer Weltmeisterschaft gehen beim Kicker meistens schon knapp ein Jahr vorher los. Jeder Fußballfan kennt natürlich die Kicker-Sonderhefte. Und für den Fall, dass Deutschland Weltmeister wird, soll es auch nach der WM selbstverständlich ein Kicker-Sonderheft geben. Wir sind Weltmeister, soll es heißen, logischerweise nur dann erscheinen, wenn Deutschland auch Weltmeister wird. Aber auch für die Berichterstattung vor Ort in Brasilien stehen gefühlt 1 Million Orga-Punkte auf dem Zettel. Unterkünfte und Flüge müssen gebucht werden, Akkreditierungen beantragt werden. Es stehen immerhin 64 Spiele auf dem Plan und von jedem soll berichtet werden. Für den Kicker sind 6 Kollegen in Brasilien dabei. Unter anderem diese beiden Legenden.
Mein Name ist Oliver Hartmann, bin seit 2006 beim Kicker als Chefreporter unterwegs und betreue die Nationalmannschaft. Unter anderem habt ihr auch zuvor schon betreut bei früheren Stationen. 1996, die Europameisterschaft, war mein erstes Turnier. Dann gleich auch ein einschneidendes Erlebnis, Titelerlebnis. Und seitdem war ich bei jeder Welt- und Europameisterschaft vor Ort mit dabei.
Mein Name ist Karl-Heinz Wild, genannt Carlo Wild. Ich bin leider schon sehr alt, und zwar 66 Jahre. Also leider, muss ich auch sagen, nicht mehr im Job, sondern eher Rentner. Und so kam ich zum Kicker und habe da 37 Jahre gearbeitet, habe nach einem Jahr den FC Bayern als Hauptfeld zugeteilt bekommen und dann irgendwann die Nationalmannschaft mit. Und so kam ich auch zur Weltmeisterschaft nach Brasilien.
Oliver Hartmann und Carlo Wild kümmern sich in Brasilien als Nationalmannschaftsreporter um das deutsche Team. Beide werdet ihr in diesem Podcast noch häufiger hören. 4 weitere Kicker-Reporter berichten von allen anderen Spielen, auch wenn sie nicht überall dabei sein können. Denn Brasilien ist größer als Australien, nimmt fast die Hälfte der Gesamtfläche Südamerikas ein. Oft kommt ja dann der Vergleich in Fußballfeldern oder mit dem Saarland. Das haben wir natürlich auch mal ausgerechnet. Über 1 Milliarde Fußballfelder und 3.300 Mal das Saarland. Also ja, Brasilien ist einfach riesig, da kann selbst der Kicker nicht überall sein.
Während die halbe Kicker-Redaktion und ich gedanklich schon in Brasilien sind, fährt die deutsche Mannschaft erst noch einmal ins Trainingslager, ins schöne Südtirol. Dort will sich Jogi Löw mit seiner Mannschaft weltmeisterlich vorbereiten, wie der Bundestrainer im Vorfeld dem Kicker sagt. Die Gegend ist traumhaft, das Essen köstlich, Bilderbuchidylle. Doch sportlich läuft es zunächst überhaupt nicht rund fürs DFB-Team. Nur 23 der 27 Profis sind mit dabei. Auch Semih Khedira fehlt immer noch. Aber nicht wegen seinem Knie. Das hält nämlich inzwischen wieder. So gut sogar, dass er mit Real Madrid im Champions-League-Finale steht und deshalb die WM-Vorbereitung verpasst. In Südtirol vergeht kaum ein Tag ohne Imagestellen für den DFB-Tross, erinnert sich Kicker-Reporter Oliver Hartmann.
Es war eher trüb, die Aussichten. Es war gekennzeichnet von vielen offenen Fragen personeller Art. Es waren einige Spieler, die aus schweren Verletzungen kamen, wo man nicht wusste, werden die rechtzeitig fit. Semih Khedira beispielsweise, der hat einen Kreuzbandriss, der dann gerade erst wieder auf den Platz zurückgekommen ist. Ja, dann gab es zwei kurzfristige Verletzungen mit Philipp Lahm und Manuel Neuer, wo man auch nicht wusste, vor allem bei Neuer, kann der rechtzeitig wieder spielen. Und so kam das eine zum anderen und dann war die Atmosphäre dort auch ziemlich angespannt gewesen.
Bei einer PR-Aktion mit Sponsoring-Partner Mercedes kommt es dann noch zu einem folgenschweren Unfall. Bei einer Testfahrt mit den beiden Mercedes-Rennfahrern Nico Rosberg und Pascal Wehrlein werden ein Streckenposten und ein deutscher Urlauber verletzt. Benedikt Höwedes, der in einem der Wagen mitfährt, leistet erste Hilfe. Verletzungen, Imageprobleme und Unfälle. Die Unruhe rund um die deutsche Nationalmannschaft ist groß.
Es war alles andere als ein rundes Trainingslager und entsprechend auch kritisch und nachdenklich waren die Medien, muss man sagen, auch wir als Kicker. Ich kann mich nur erinnern, der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, der kam dann, als er dann in Brasilien ankam, zu mir und sagte, Oliver, ihr seht das echt viel zu kritisch. Ich muss sagen, rückwirkend hatte er recht. Es sah am Anfang wirklich nicht danach aus, als dass diese Mannschaft tatsächlich den Titel holen könnte.
Dann aber geht es endlich los. Die Weltmeisterschaft in Brasilien, dem Fußballland schlechthin. Und tatsächlich sind pünktlich zum Start alle Sorgenkinder wieder fit. Durchwachsene Vorbereitung hin oder her. Jetzt gilt's. Und alle sind heiß.
Ich fahre dahin, um nicht Urlaub zu machen oder mir die Copacabana anzuschauen, sondern ich fahre dahin, um ein gutes Turnier zu spielen.
16. Juni, Arena Fonte Nova in Salvador. Im ersten Gruppenspiel warten die Portugiesen. Es ist das 100. WM-Spiel in der deutschen Geschichte. Es spielen die Nummer 2, Deutschland, gegen die Nummer 4, Portugal, der Weltrangliste. Das Spiel wird zur Thomas-Müller-Show. 3 Buden macht der Youngster aus München. Zwischendurch springt Mats Hummels höher als Pepe und trifft zum 2:0. Müller-Hummels, Müller-Müller. 4:0. Der Start in die WM glückt. Zum 7. Mal in Serie gibt es für die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Auftakt einen Sieg. Das bedeutet Tabellenführung in der Gruppe G.
Als wir Journalisten nach dem Schlusspfiff in der Mixzone auf die Spieler warten, sind wir überrascht. Auch wenn der Spielverlauf Deutschland extrem in die Karten spielt. Durch neue starke Paraden, schnelle eigene Tore und eine frühe rote Karte für Portugals Heißsporn Pepe. Einen so deutlichen Sieg hatten wir nicht erwartet. Gewisse Zweifel aber bleiben. Carlo und Oliver titeln im Kicker danach. Starker Start, aber auch stark genug für den Titel? Das trifft das Gefühl der deutschen Journalisten vor Ort sehr gut.
Das zweite Gruppenspiel, 21. Juni, Estadio Castelao in Fortaleza. Der Gegner, Ghana. Sollte eigentlich kein Ding sein, denkt man. Miroslav Klose aber bewahrt Deutschland am Ende sogar vor einer Niederlage. Sein Tor zum 2:2, nur 2 Minuten nach seiner Einwechslung, ist zugleich sein 15. WM-Tor. Damit zieht er in der ewigen WM-Torschützenliste mit dem Brasilianer Ronaldo gleich. Gejubelt wird natürlich mit dem typischen Klose-Salto.
Der Rekord kann aber nach dem Spiel nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Mannschaft arge Probleme hatte. In einer Partie, die eher einem wilden Schlagabtausch glich als einem kontrollierten Fußballspiel. Und das gegen einen absoluten Außenseiter. Außer Kontrolle. Heftige Turbulenzen. Die Worte, die der Kicker in seiner Nachberichterstattung wählt, fallen entsprechend deutlich aus. Die Stimmung im deutschen Lager ist angespannt. Philipp Lahm, der gegen Portugal und Ghana im zentralen Mittelfeld heftige Fehler einstreute, formuliert es nach der Partie drastisch. Zitat: Wir haben ein Endspiel gegen die USA.
Immerhin, Deutschland hat gegen die USA noch alles in der eigenen Hand. Bereits ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel würde der DFB-Elf zum Gruppensieg reichen. Und selbst bei einer Niederlage würde Deutschland nur bei einem deutlichen Sieg im Parallelspiel zwischen Portugal und Ghana ausscheiden. Der Trainer der USA ist kein geringerer als Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Jogi Löw trifft also auf seinen Vorgänger.
Ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen was Besonderes, ich denke auch für uns beide, weil wir haben ja irgendwie zusammengearbeitet. Und der Jürgen kennt ja, sagen wir mal, den deutschen Fußball viel besser als ich den der USA. Er war Weltmeister als Spieler, er hat hier in Deutschland gearbeitet bei Bayern München, er war 2 Jahre Nationaltrainer bei der WM in Deutschland. Also er kennt die deutsche Mentalität natürlich auch aus dem FF.
Jogi Löw setzt in der Gruppenphase auf Sami Khedira. Gegen Portugal spielt er das komplette Spiel, gegen Ghana 70 Minuten. Wirklich krass, dass er rechtzeitig wieder fit geworden ist. Ja, und Khedira will seine Chance nutzen, sieht sich auch als Leader, als Sprachrohr. Und das gefällt nicht jedem.
Ich hatte irgendwann mal, während des Turniers kam Oliver Bierhoff auf mich zu. Und ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Spiel hat er mit das Büroverbot von Jogi Löw. Also er will nicht mehr mit dir reden im Endeffekt, weil du gehst ihm auf die Nerven. Weil ich halt immer wieder angeschoben habe für die beste Ausstellung. Und es war nicht aus egomanischen Gründen, sondern was die beste Konstellation für die Gruppe. Und natürlich habe ich spielen wollen, aber das dritte Spiel gegen die USA war ich zum Beispiel froh, dass ich nicht spielen musste, weil ich aus einer langen Verletzung kam, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben. Das war ein harter Kampf bis dahin und ich war noch nicht bei 100%.
Doch beinahe kommt es gar nicht zum Aufeinandertreffen mit dem Ex-Bundestrainer Klinsmann. Denn nach starken Regenfällen in Recife steht das Spiel auf der Kippe. Regen ist die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien schon gewohnt. Beinahe täglich gibt es sintflutartige Regengüsse. Aus heiterem Himmel oft. Genauso schnell wie der Regen kommt, geht er dann auch wieder. Nur nicht an diesem Tag, dem 26. Juni in Recife.
Binnen 12 Stunden fällt in der Region mehr Niederschlag als sonst durchschnittlich in 12 Monaten. Die Telefone stehen nicht mehr still. Ist der Platz bespielbar? Was sagt die FIFA? Wie kommt die Mannschaft überhaupt zum Stadion? Und was ist mit den Fans? Sind die Straßen passierbar? Es herrscht helle Aufregung. Am Abend dann aber die Entwarnung. Beide Mannschaften schaffen es rechtzeitig zum Stadion. Im Übrigen auch alle Zuschauer, auch wenn das vielfach anders dargestellt wird. Und die Drainage im Stadion leistet Erstaunliches. Der Rasen ist zwar nass, er ist tief, er ist schwer, aber er ist auch bespielbar. Spiel 3 des DFB-Teams findet also unter regulären Bedingungen statt. Die Bilder der klitschnassen Trainer Löw und Klinsmann am Spielfeldrand bleiben bis heute echt in Erinnerung.
Das Spiel an sich dagegen weniger. Deutschland gibt zwar den Ton an gegen einen defensiv eingestellten Gegner, doch es fehlen durchschlagende Ideen. Der Kicker schreibt damals, Zitat, ein Kampfspiel, das viel im Mittelfeld stattfand und in dem spektakuläre Torszenen eher selten waren. Defensiv wurde die Löw-Elf kaum gefordert. Offensiv ist noch deutlich mehr drin. Spielnote 3,5. Doch was zählt, ist das Ergebnis. Und das stimmt. Deutschland gewinnt die Regenschlacht von Recife dank Thomas Müllers Tor mit 1:0.
Nach dem 4:0-Sieg gegen Portugal und dem 2:2 gegen Ghana zieht die deutsche Mannschaft als souveräner Gruppensieger ins Achtelfinale ein.
Und wir haben damals, kann ich mich noch gut erinnern, weil ich habe damals für diese Schlagzeile gekämpft. Die brasilianische Nationalhymne heißt Ordem e Progresso, also Ordnung und Fortschritt. Und das haben wir damals, für den Kicker damals revolutionär, so eine Schlagzeile zu machen, war eine sehr interessante Diskussion um diese Schlagzeile. Und wir haben es damals gemacht und so quasi so geschrieben, die Mannschaft braucht mehr Ordnung und vor allem sie muss sie jetzt endlich Fortschritte machen. Also nach 3 Spielen kommt man nicht sagen, dass die das hinkriegen.
Das bilanziert Kicker-Reporter Carlo nach der Vorrunde.
Wie immer bei so einem großen Turnier gilt auch hier, nach dem Spiel ist vor der Weiterreise. Gleich nach dem Abpfiff geht es los. Die Mannschaft eilt im Bus zum Flughafen und schafft es gerade noch rechtzeitig, mit dem Flieger zurück in Richtung Mannschaftsquartier zu fliegen. Die Journalisten, darunter Carlo, Oliver und ich, haben weniger Glück. Auch wir sollen eigentlich mit einer Chartermaschine zurück nach Santo André. Doch die Fahrt zurück zum Flughafen verläuft nicht wirklich glatt.
Wir Journalisten waren in 3 Busse aufgeteilt, hatten dann erst dort im Stadion alle noch unsere Arbeit gemacht und dann ging es los nach und nach. Und ein Bus hatte einen Busfahrer, der sich auskannte, der aus dem Ort kam und der auch wusste, dass auf der Hauptstraße ein Kanal über die Ufer getreten ist und wegen Hochwasser nicht befahrbar ist. Und der hat dann eine Ausweichroute für sich gefunden gehabt und war mit einem Teil der Kollegen dann rechtzeitig am Flughafen. Und die beiden anderen Busse, die hatten irgendwelche Fahrer aus der Umgebung, die das nicht wussten. Und das hatte dann zur Konsequenz, dass wir im Prinzip 1,5 Stunden am selben Ort auf diesem Highway standen, nicht vorkamen, nicht zurückkamen und dann auch die Nachricht bekommen haben, dass der Flieger jetzt leider ohne uns losgeht und wir die Nacht in Recife verbringen müssen.
Ich bin kein Stratege in meiner Lebensweise, aber da habe ich zum ersten Mal vorausgedacht und habe mir gedacht, es hat ja keiner was dabei gehabt. Kein Zahnpasta, keine Zahnbürste oder zumindest wir nicht. Da sage ich zum Kollegen Oliver Hartmann, Oliver, wir müssen jetzt, wenn wir da hinfahren, da vorne vom Hotel habe ich gesehen, da ist so ein Supermarkt. Wir müssen die Ersten im Supermarkt sein, weil 50 oder 80 deutsche Journalisten, die brauchen jetzt alle irgendwelche Utensilien. Ja, und dann waren wir schnell an dem Abend und haben uns noch versorgt mit Zahnpasta, Zahnbürste und was weiß ich und Seife.
Oliver, Carlo und ich und auch die anderen gestrandeten Reporter finden eine Bleibe für die Nacht. Im selben Hotel, wo eine Nacht zuvor die deutsche Elf vom WM-Weiterkommen träumte.
Um den Internetzugang zu bekommen, musste man den Namen des Gastes reinschreiben und die Zimmernummer. Und da ich den Namen des Gastes natürlich, der vor mir war, da nicht wusste, musste ich das bei der Hotelrezeption erfragen. Die Dame sagte dann zu mir, ja, das wäre Herr Özil gewesen, der in meinem Zimmer war.
Es war alles ziemlich improvisiert. Aber ich hatte in den Tagen zuvor schon gelernt, dass es in Brasilien gar nicht schadet, flexibel zu sein. Sich ein Stück weit auch frei zu machen davon, dass alles perfekt laufen muss. Mach das Beste aus den Dingen, die du eh nicht ändern kannst. So habe ich es auch damals in Recife gehandhabt. Und dann in unserer Notunterkunft gleich noch ein Interview mit Sokrates geführt. Nicht dem Philosophen, ich meine den Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Der war damals zeitgleich mit der griechischen Nationalmannschaft in dem Hotel eingecheckt. Die Nacht war kurz. Aber an dem Morgen danach wirkte die Stadt plötzlich völlig verändert. Der Himmel war blau, bestes Strandwetter. Und tatsächlich ging es für uns dann sogar noch an den Strand, zumindest für einige. Wir haben uns dann sogar noch einen von diesen kleinen WM-Bällen gekauft, die man an jeder Ecke kaufen konnte, um selbst ein bisschen zu kicken. Auch später am Flughafen. Das war fast wie in der legendären Werbung von Nike damals aus den 90ern. Die Älteren werden sich erinnern. So technisch versiert wie Romario und Ronaldo waren wir allerdings nicht.
Mit Verzögerung geht es für die deutschen Journalisten schließlich doch noch zurück nach Santo André, wo die deutsche Mannschaft ihr Quartier hat. Das erste Ziel ist erreicht. Die Gruppenphase ist überstanden.
Im Achtelfinale wartet Algerien auf die DFB-Elf. Es wird eine schwerere Aufgabe als zunächst angenommen.
Das ist für mich das Schlüsselerlebnis gewesen dann in diesem Turnier. Das war dieses Achtelfinalspiel gegen Algerien in Porto Alegre. Das hat man meistens in so einem Turnier, so ein Spiel, das nicht so läuft, wo es hopp oder top steht, ob man aber schnell ausscheiden kann. Und damals hat die deutsche Mannschaft ein furchtbares Spiel gezeigt gegen Algerien.
Das war eine völlige Fehleinschätzung des Gegners, von den Scouts. Das war nach meiner Erinnerung, ich habe ja mit denen ja gesprochen. Und dann hieß es, das wäre so eine Art Kulturkampf, ja, gegen den europäischen Fußball. Dabei war das völliger Unsinn.
In der nächsten Folge, der vierte Stern, hört ihr, wie wurde aus einer Gruppe von Alpha-Tieren eine Mannschaft? Welche Rolle spielte das Mannschaftsquartier Campo Bahia? Und warum war das Spiel gegen Algerien der Wendepunkt im Turnier?
Der vierte Stern ist ein Kicker-Podcast. Projektmanagement, Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Die Hosts sind Matthias Dersch und Isabella Fischer. Autoren Matthias Dersch und Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit, Recherche und Fact-Checking, Valentin Fackler, Konstantin Frieser, Benedikt Hoffmann, Jakob Kort, Maximilian Steiger, Moritz Bayer, Matthias Dersch, Isabella Fischer.
Schnitt und Sounddesign, Tina Küchenmeister. Corporate Music, WeSound. Grafik, Yannick Kaukuris und Lisa Schwarm. Storytelling-Unterstützung, Jan-Philipp Wilhelm und Davide Bortot, ACB Stories. Redaktion Digital, Alexander Wagner und André Dersewski.
Danke an alle Gesprächspartner in dieser Folge. Die nächste Folge Der vierte Stern erscheint am 5. Juni. Abonniere den Podcast jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.